im Lobpreis geweint, während den Zeugnissen geweint, weil jedes Lied, jeder Bibelvers, jedes Zeugnis ist alles in meiner Predigt drin. Alles. Was Margret gesagt hat, ich saß dann, mir kamen wieder die Tränen, ist auch ein Teil der Predigt. Und deshalb weiß ich, Jesus ist jetzt hier. Und er hat für jeden von euch etwas. Ich will mal noch kurz beten. Jesus, danke für deine Gegenwart. Danke, dass du heute hier bist, um auszuteilen an jeden. Und Herr Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du heute uns Jesus groß machst. Mal uns Christus vor Augen als den Gekreuzigten. Herr, offenbare uns die tiefste Tiefe deines Herzens, die Essenz, den Kern deines Herzens, Herr, das ist das Kreuz. Offenbar es uns, Jesus, offenbar uns den Wert deines Opfers, Herr. Heiliger Geist, sprich zu uns, wir haben offene Ohren, offene Herzen, Herr. Im Namen von Jesus, Amen. Wir machen heute mal eine kleine Zeitreise. Stifte? Ich habe ja gerade gesagt, das Kreuz ist das Zentrum des Herzens Gottes. Also das Kreuz ist das, worauf es ankommt. Es ist nicht das Gebot, es ist nicht das Gesetz, es ist das Kreuz. Und von Anfang an hat Gott immer wieder gesprochen, punktuell, und hat das Kreuz offenbart. In jedem Buch der Bibel, in jedem Moment offenbart er uns sein Herz. Und das ist aber häufig verborgen. Wenn wir die Tatsachen angucken, sehen wir etwas. Wir sehen häufig die Werke Gottes. Und dahinter ist aber etwas verborgen. Das nennt die Bibel die Wege Gottes. Und die sehen wir nicht sofort. Und manchmal denken wir, die Werke Gottes, ja, die kenne ich. Und wir schließen dann auf sein Herz. Aber das Herz ist was anderes. Wir müssen beim Herz anfangen und dann verstehen wir die Wege. Die Werke, so andersrum. Wir fangen bei den Wegen an und dann verstehen wir die Werke. Lasst uns mal den Anfang gehen. Ich habe 5 Seiten Bibelstellen, ne? Ihr müsst die nicht alle aufschlagen. Ich werde die vorlesen und die, die wichtig sind, da sage ich euch, schlagt das mal auf, was häufiger vorkommt. Aber wir fangen jetzt mal an. Am Anfang wissen wir, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Und Gott hat den Menschen geschaffen. Und der Zweck, warum Gott den Menschen geschaffen hat, ist, dass wir tiefe, enge Gemeinschaft mit ihm haben. Dafür hat Gott den Menschen gemacht. Damit er ein Gegenüber hat, was er lieben kann. Mit dem er reden kann. Zu dem seine Annahme fließen kann. Und dann kommt Liebe zurück. Dafür sind wir geschaffen. Und dann gab es diesen Garten, dann gab es diesen Baum und dann gab es die Schlange. 1. Mose 3 steht, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Das ist der Sündenfall. Und zu diesem Zeitpunkt passiert etwas mit dem Herz des Menschen. Es kommen drei große Lügen in das Herz von den Menschen. Die erste große Lüge ist, Gott ist nicht vertrauenswürdig. Die Schlange sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben. Die erste große Lüge, und wir müssen uns klar werden, die ist in jedem Menschen. Die ist in unserer sündigen Natur, ist diese Lüge, und die Menschen haben dieser Lüge geglaubt, Gott ist nicht vertrauenswürdig. Mal zugespitzt, Gott ist ein Lügner. Was Gott sagt, das tut er nicht oder das meint er nicht so. Das ist die erste große Lüge, die kommt in das Herz von den Menschen. Die zweite große Lüge ist, keineswegs werdet ihr sterben. Jetzt sagen wir, na gut, die Menschen, die haben weitergelebt, die sind irgendwann gestorben. Aber ich glaube, dass die Bibel hier von dem Tod spricht, unserer Verbindung zu Gott, die aus unserem Geist kommt. Und wir wissen, David hat die Kreise gemalt, wir haben unseren Körper, unsere Seele und unseren Geist. Und die größte Lüge, die Menschen, also eine große Lüge, mit die Menschen glauben, die Jesus nicht kennen, deren Geist nicht mit Gott in Verbindung ist, die glauben, wir sind ja so lebendig. Wir leben. Aber in ihrem Geist ist kein Leben. Und sie denken, sie haben ein Leben, was lebenswert ist ohne Gott. Und es ist eine Lüge. Die dritte Lüge ist, das ist die, ich finde fast mit die schlimmste Lüge, ihr werdet sein wie Gott. Du wirst sein wie Gott. Und guckt euch die Menschheit heute an. Sie denken alle, sie wären Gott. Also der Humanismus kommt nicht von den Griechen. Die haben das nur etabliert. Der Humanismus ist geboren im Garten Eden. Wir sind wie Gott. Wir werden erkennen Gutes und Böses. Also ich bin ja so ein bisschen ein Griechisch-Freak. Also ich habe so eine coole Bibel, da kann man die griechischen Urtexte nachlesen und kann gucken, was diese Wörter bedeuten. Und das Wort erkennen, das lese ich euch vor, das muss ich mal. Das heißt Yada. Aber das ist nicht Griechisch, das ist Hebräisch. Und das meint nicht eine rein abstrakte Denkart, sondern es spricht von einer ganzheitlichen Beteiligung, die die praktische Umsetzung und dem Erkennen entsprechendes Handeln einschließt. Also auf Deutsch, wenn der Mensch erkennt Gut und Böse, dann meint er kann unabhängig von Gott gut handeln und böse handeln. Böse handeln, wissen wir alle, ne? Ist Sünde. Aber der Mensch meint auch, er könnte gut sein ohne Gott. Das bedeutet das Erkennen. Er erkannte Gut und Böse. Nicht nur mit dem Kopf, er weiß, was gut ist, sondern er meint auch, er kann gut sein ohne Gott. Also das ist mal ein Zeitstrahl. Also wir haben hier den Sündenfall. Und da kommt etwas in den Menschen. Das nenne ich jetzt Selbstgerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit ist, ich kann gut sein. Also, wir haben den Menschen, der glaubt, er kann gut sein. Das zeigt sich als ein Bild, sieht man das. Nachdem die Menschen von der Frucht gegessen haben, haben sie auf einmal gesehen, oh, wir sind nackt. So ein Mist. Und sie haben sich geschämt. Und was macht der Mensch? Er nimmt sich Feigenblätter und bedeckt sich. Er sorgt selbst für sich. Es ist so ein typisches Handeln von Selbstgerechtigkeit. Du kümmerst dich um dich selbst. Wir wissen alle, was passiert, wenn wir irgendeinen Teil von einer Pflanze von der Wurzel trennen. Die Feigenblätter machen sie ab. Naja, die verwelken irgendwann, ne? Die zerfallen. Genauso ist unsere Selbstgerechtigkeit. Wie ein Blatt. Wie ein Feigenblatt. Irgendwann zerkrümelt's. Und in dem Moment sehen wir bereits das Herz Gottes. Was tut Gott? Er kommt zu dem Menschen Und er sieht, sie haben sich bedeckt mit Blättern. Sie haben versucht, selber an sich rumzuwursteln und sich zu bedecken. Und was tut Gott? Er gibt ihnen Felle. Wo kommt ein Fell her? Also ich glaube nicht, dass Gott die Schafe geschoren hat und hat dann was gewebt. Es steht eindeutig Felle. Felle kriegst du nur, wenn du was getötet hast. Gott zeigt hier bereits sein Herz. Und in seinem Herzen ist, ich werde für dich opfern, um dich zu bedecken. Das ist das Herz Gottes. Ich sorge für das Opfer. Und da hat er es gezeigt. Ganz am Anfang. Und dann sagt er noch ganz deutlich zu der Frau, dein Nachkomme wird der Schlange den Kopf zertreten. Das zweite Mal spricht Gott und offenbart sein Herz. Und das ist das Kreuz. So, jetzt haben wir auf der einen Seite einen Gott, der um unsere Sünde weiß, um unser Verlorensein, um unser Getrenntsein und dessen tiefste Sehnsucht es ist, sich mit uns zu versöhnen. Und auf der anderen Seite haben wir eine Menschheit, die glaubt, Gott ist ein Lügner, die zweitens glaubt, wir haben doch genug Leben in uns, wozu brauchen wir Gott? Und die drittens glaubt, wir sind gut. Das wird sehr offenbar im Turmbau zu Babel, diese Haltung. Was muss Gott machen? In Gottes Herz ist ein Erlöser. In Offenbarung steht, das Lamm Gottes war geschlachtet von Grundlegung der Welt an. Das ist gewaltig. Bevor Gott den Menschen geschaffen hat, war Jesus geschlachtet in seinem Herzen. Was muss Gott tun? Was muss Gott tun? Er muss alle Menschen zu Sündern machen, weil nur Sünder einen Erlöser brauchen. Selbstgerechte Menschen, die glauben, sie sind gut, brauchen keinen Erlöser. Also sie brauchen einen, ne? Sie meinen, sie brauchen keinen Erlöser. Und Gottes Herz ist, ich will sie erlösen. Ich will mit ihnen in Verbindung sein. Ich will, dass sie zurückkommen zu mir. Also was gibt Gott? Er gibt das Gesetz. Er macht alle zu Sündern. Wenn wir denken, wenn wir glauben, dass das Gesetz gemacht ist, dass es uns Gott gegeben hat, damit wir es halten, das stimmt nicht. Gott weiß, keiner von uns kann das Gesetz halten. Niemand, niemand, niemand. Gott gibt das Gesetz, um uns zu zeigen, dass wir Sünder sind. Das ist der Zweck des Gesetzes, nichts anderes. Also wenn irgendjemand euch erzählt, du musst das Gesetz halten, kannst du sagen, okay, du musst noch ein bisschen was lernen. Ich habe es schon gelernt, ich kann es nie halten. Niemals. So, Gott gibt das Gesetz. Gottes Ziel ist Versöhnung. Gottes Ziel ist, mein Volk soll erkennen, soll den Messias erkennen können. Und das kann es nur, wenn es weiß, wir sind Sünder. Und also ein Teil des Gesetzes ist, dass Gott ein Zelt der Begegnung gibt. Das ist, ich finde diesen Namen so wunderbar, viel schöner als Tempel. Tempel klingt so steinern. Zelt der Begegnung zeigt uns wieder Gott sein Herz. Worum geht's? Gott will dir begegnen. Das ist das Herz Gottes. Und Gott gibt den Priesterdienst. Also Gott nimmt die Leviten, das ist so ein Stamm vom Volk Israel, und er vertraut ihnen den Priesterdienst an. Sie sollten Gott dienen und sie sollten den Menschen helfen, zu Gott zu kommen. Das war der Dienst der Leviten, der Dienst des Priesters. Und Mose bekommt von Gott gezeigt, wie das Zelt aussehen soll. Und es ist ganz, ganz interessant, Gott zeigt dem Mose ein Vorbild und dieses Vorbild ist im Himmel. Das Zelt der Begegnung war nicht das erste, was es gab, sondern das Zelt der Begegnung hat ein himmlisches Vorbild. Im Himmel gab es schon immer ein Zelt der Begegnung, ein Heiligtum. Und das zeigt Gott dem Mose. Und der Mose macht es genauso, wie Gott es ihm gezeigt hat. Und dann lasst uns mal lesen. Oder ich lese euch vor. Nur einen Ausschnitt. Dann gibt Gott das Opfer. Und das Opfer ist wieder eine Vorausschau. Das Opfer des Gesetzes ist nicht der Endpunkt. Das Opfer des Gesetzes ist wie ein Straßenschild, was auf Jesus zeigt. Das ist der Sinn. In 3. Mose 4 steht, und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sprich, wenn sich eine Seele aus Versehen versündigt gegen irgendeines der Gebote des Herrn, dass sie etwas tut, was man nicht tun darf, so soll diese Vorschrift gelten. Wenn der gesalbte Priester sündigt, sodass er eine Schuld auf das Volk bringt, so soll er für seine Sünde, die er begangen hat, einen makellosen Jungstier des Herrn als Sündopfer darbringen. Und er soll den Jungstier zum Eingang der Stiftshütte bringen, also es ist das Zelt der Begegnung, vor dem Herrn und seine Hand auf den Kopf des Stieres stützen und den Jungstier schächten vor dem Herrn. Und der gesalbte Priester soll von dem Blut des Jungstiers nehmen und es in die Stiftshütte bringen. Also, da gab es dieses Zelt der Begegnung. Und wenn eine Sünde war, also diese in Mose, diese Stelle, wo es um das Opfer geht, also es geht Seite über Seite über Seite über Seite. Und um es mal kurz zusammenzufassen, der Mensch, der gesündigt hat, der bringt ein Opfertier. Und es war so, also gemessen an seinem, was er besessen hat. Ne? Also wenn du arm warst, hat Gott nicht von dir verlangt, dass du ein Stier bringst, sondern wenn du reich warst und viel hattest, hast du ein Stier gebracht. Wenn du nicht so reich warst, war das nächste ein Schaf, dann eine Ziege, eine Taube. Diese Staffelung. Und dann bringst du diesen Stier hin. Und hier steht, der gesündigt hat, bringt also seinen Stier. Dann stellt er sich vor die Stiftshütte. Dann wird der Stier, muss bestimmt von keine Ahnung wie vielen Menschen festgehalten werden. Und dann soll der gesündigt hat, legt seine Hand auf den Kopf von dem Stier. Und dann kommt der Priester und er hat ihm hier die Ader aufgeschnitten. Und es stellt euch das mal vor, also wir haben unsere Vorstellungskraft gekriegt, ich glaube auch deswegen. Also stellt euch vor, du stehst vor dem Eingang der Hütte, du hast so einen riesen Stier und du legst deine Hand da drauf. Und dann schneidet der diese Ader auf. Und was passiert dann? Dann läuft das Blut raus. Und du weißt genau, das und das habe ich getan, das hat Gott nicht gefallen. Und dann siehst du, wie stellvertretend für dich dieser Stier Stück für Stück für Stück sein Leben lässt. Also, ich war so ein bisschen interessiert, ich habe mal recherchiert, was man alles in Google findet. Ich habe mich gefragt, naja, wie viel Blut ist denn da geflossen? Also ein Stier, eine Kuh, heute, damals waren die wahrscheinlich kleiner, ne? Aber heute hat ein Blutvolumen von circa 30 Litern. Das sind drei Eimer mit Wasser, voll, also drei große Wassereimer. Dieses Blut ist geflossen. Beim Schaf, bei einer Ziege sind es 2 Liter, bei einem Schaf 3,5. Stell dir vor, du lebst im alten Bund. Schau dir dein Leben an. Schau dir das an, wo du sündigst, wo du fällst. Wie viel Blut hätte für dich vergossen werden müssen? Und jetzt, das Wort sagt eindeutig, das Blut von Stieren und Böcken hat die Sünde nur zugedeckt. Wie viel Blut? Wie viel Blut? Also die Priester sahen bestimmt aus wie ein Fleischer oder so. Also wie viel Blut? Und dabei war das so, also machen wir hier kommt das Gesetz. Bisschen vergessen. Das Gesetz macht alle zu Sündern. Die unter dem Gesetz gelebt haben, die hatten sozusagen, die haben gesündigt. Die brachten ein Opfer. Die Sünde wurde vergeben. Und dann haben sie wieder gesündigt. Und der Kreis fing von vorne an. Es ging immer so weiter. Sünde, Opfer, Vergebung. Sünde, Opfer, Vergebung. Sünde, Opfer, Vergebung. Tausend Jahre ging das so. Und dann sagt das Wort, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Ich denke, es ist ja schon so ungefähr ein Jahr, habe ich diese Botschaft in meinem Herzen, ungefähr ein Jahr lang. Und meistens, wenn ich abends im Bett liege und meine Kinder schlafen nicht ein oder ich muss nachts aufstehen, ein paar Stunden rumlaufen, dann spricht Gott zu mir. Und ich habe Gott gefragt, Gott, warum um Himmels Willen war die Zeit erfüllt? Also naja, das steht so dort, aber was war erfüllt? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Was war erfüllt? Man könnte jetzt das ganz runterbrechen. In Daniel gibt es eine Bibelstelle, da steht, nach so und so vielen Jahren, wenn die Mauer gebaut ist, dann kommt der Messias. Das war erfüllt. Also die Vorhersage war erfüllt. Aber was war im Volk Israel erfüllt? Jesus kommt zu einer Zeit, da war im Volk Israel, das ganze Land war von den Römern besetzt. Das klingt fast so wie Asterix. Die Römer haben sich ausgebreitet im ganzen Mittelmeerraum und in Israel waren die Römer, die bösen Fremdbeherrscher. Und die waren dort und anders als alle anderen Völker, wo die Römer hingekommen sind, haben die sich vermischt und die Völker, die angenommen die Gallier oder die in Spanien gelebt haben, keine Ahnung wie die alle hießen, die haben alle ihre Götter genommen und haben die in die Reihe der Römer mit reingesetzt, sodass das alles mehr geworden sind. Und die sind in der Kultur der Römer aufgegangen. Anders das Volk Israel. Die waren aus der babylonischen Gefangenschaft zurück. Die waren gefestigt in ihren monotheistisch, nennt man das. Es gibt nur einen Gott. Darin waren die gefestigt. Und die haben sich nicht von den Römern dieses Vielgötterei und wir beten den Kaiser an, das haben die Juden nicht mitgemacht. Sondern die waren eine feste religiöse Gemeinschaft, also gab es auch Ausnahmen, ne? Aber das war das Volk Gottes. Und Jesus kommt in eine Zeit, da ist ein Tempel gebaut, da gibt es den Opferdienst, da gibt es das Volk. Ich lese euch meine Bibelstelle vor. In Lukas 18, da beschreibt Jesus eigentlich sein Volk in der Zeit. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Das ist die Zeit, in die Jesus gekommen ist. Die geistliche Elite des Landes, das waren die hohen Priester, das waren die Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten, das waren die haben die Bibel abgeschrieben, haben die vervielfältigt, haben die gekannt, haben die ausgelegt, haben die gelehrt. Das waren die Schriftgelehrten. Und eine Gruppe von den Schriftgelehrten waren die Pharisäer. Die haben es ganz eng, also ganz ernst genommen. Die waren sehr ernst, die waren Eiferer des Wortes, könnte man auch zu denen sagen. Und dann gab es noch die Sadduzäer. Das war so eine Gruppe, die haben mit den Römern geliebäugelt. Die hatten die Macht im Land und es war so eine Partei um die hohen Priester ringsrum. Das waren sozusagen die, die den Ton angegeben haben. Und jetzt überlegt euch, wie hat es Gott vorgesehen? Wie hat es Gott vorgesehen, als er Mose das Gesetz gegeben hat? Wie sollten die Priester sein? Wie sollten sie sein? Sie sollten ein niedriges Herz haben. Sie sollten genau wissen, um die Sünde und sie sollten den Gott dienen und den Menschen dienen und sie sollten ihnen helfen, zu ihm zu kommen. Und was haben wir hier? Wir haben eine selbstgerechte Selbstgerechtigkeit plus Religion ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Wir haben eine religiöse Elite, die total lebt in Selbstgerechtigkeit, in wir sind gut, ich faste, ich bete, ich gebe meinen Zehnten, ich bin besser als die alle anderen. Die, Jesus sagt, die Erkenntnis haben, haben sie selbst nicht gebraucht, sagt Jesus, und ihr habt den Schlüssel weggenommen und ihr habt verhindert, dass die anderen eintreten können. Das sagt Jesus über die Leiter des Landes. Und dann haben wir die andere Seite. Wir haben die Pharisäer, wir haben die Ehebrecher, wir haben die ganz einfachen Bauern, wir haben die Leute, die in die Synagoge gehen und die von den Obersten eigentlich gelehrt werden sollten vom Wort Gottes, die sich niemals eine Tora-Rolle selber leisten könnten, um nachzulesen. Die abhängig sind. Wir haben eine Riesengruppe von Sündern. Die Zeit ist erfüllt. Es gibt Massensünder. Es gibt Massenkranke. Es gibt Massen an Besessenen. Es gibt Massen an die Menschen, die Befreiung brauchen. Und es gibt die kleine Gruppe der Selbstgerechten. Was total paradox ist, die es wissen müssten, die Schrift kennen, die wissen müssten, wir können es niemals erfüllen, die haben gedacht, sie können es. Und dann kommt Jesus. Und Jesus lebt 30 Jahre lang im Verborgenen. Ich habe so gedacht, Herr, 30 ist ein schönes Alter. Ich bin jetzt auch 30. Und dann tritt Jesus auf. Und sein erstes Wunder ist in Kana. Und dann, er kommt zurück in seine Heimatstadt und geht in die Synagoge, wie er es immer gemacht hat. Der Sohn von Josef, der älteste Sohn, hat noch Brüder und Schwestern. Und er geht in die Synagoge und er ist an der Reihe, aus der Schriftrolle vorzulesen. Steht in Lukas 4. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen, und sprachen: Ist dieser nicht der Sohn Josefs? Die haben ihn alle gekannt. Die haben ihn gekannt, die wussten, wenn er angefangen hat zu laufen, das nicht, aber sie kannten ihn, wo er ganz klein war, wo er mit den Bauklötzen gespielt hat, wie er seinem Vater Josef in der Werkstatt geholfen hat, wie er seinen Beruf gelernt hat, die kannten ihn. Und dann auf einmal steht er auf und er liest die Stelle vor, wo alle wissen, das ist die Stelle des Messias. Und dann setzt sich Jesus hin, alles sind stumm. Stellt euch vor, die Maria, seine Mutter, die sitzt in der Synagoge extra, wo die Frauen sitzen. Und sitzt so da, oh, endlich, Jesus. Und er liest die Buchrolle vor und endlich werden sie ihn alle erkennen. Weißt du, wenn dir ein Engel begegnet, der dir sagt, dass du einen Messias auf die Welt bringst, das wirst du nie, nie vergessen. Ne? Und jetzt sitzt sie dort und Jesus liest das vor. Und sie sagt, jetzt werden sie ihn alle erkennen. Er ist jetzt gekommen, er wird die Römer aus dem Land schmeißen und er wird sich auf den Thron setzen und wird Davids Königstum wieder einführen. Das haben die Juden geglaubt. Und Jesus liest die Stelle und setzt sich hin und alle gucken ihn an. Und er sagt, heute ist es erfüllt. Das ist gewaltig, oder? Das Ende vom Lied ist, keiner schreit Halleluja, keiner schreit Hurra. Das Ende vom Lied ist, sie bringen ihn raus und wollen die Klippe runterstürzen. Das ist das Ende. Und Jesus geht einfach mitten durch. Jesus sagt hier, wozu er gesandt ist. Jesus sagt hier über sich selbst, wozu er gekommen ist. Jesus offenbart hier, das ist der Plan meines Vaters. Wozu ist er gekommen? Armen frohe Botschaft zu bringen. Er ist gekommen, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Wie begegnet Jesus den Sündern? Kennt ihr eine Geschichte, wo Jesus zu einem Sünder geht und ihm noch rechts und links eine Runde haut und sagt, das sollst du nicht so machen? Nein. Das ist nicht das Herz des Vaters. Jesus ist gekommen zu heilen, die zerbrochen sind. Jesus ist gekommen, um Gefangenen Befreiung zu verkünden. Jeder, der gewusst hat, dass er gebunden ist und er ist zu Jesus gekommen, Jesus hat jeden freigesetzt. Jeden. Das ist das Herz des Vaters. Er will, dass du frei bist. Jesus ist gekommen, blinde sehen zu machen. Ich liebe die Geschichte mit Bartimäus. Er sitzt am Straßenrand. Jesus kommt nach Jericho. Er sitzt am Straßenrand und er hört, der Messias kommt. Und er hört, Jesus kommt. Und er fängt an zu schreien, sagt, Jesus, Sohn Davids. Wisst ihr, was er damit sagt? Sohn Davids ist der Messias. Er verkündigt öffentlich, Jesus, ich glaube, du bist der Messias. Und er schreit immer lauter und die Leute sagen, halt deinen Mund. Und er wird immer lauter und Jesus hört ihn. Und er zeigt wieder das Herz des Vaters. Bringt ihn zu mir. Und dann stellt Jesus ihm noch eine Frage, das ist schon ziemlich witzig, ne? Der schreit zu ihm und er sagt, er fragt ihn, was soll ich für dich tun? Ich meine, Bartimäus hätte ja noch einen anderen Wunsch haben können, ne? Vielleicht Brot oder so. Und er sagt, mach, dass ich sehend werde. Und im selben Augenblick konnte er sehen. Er ist gekommen, um Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Er ist gekommen, um das angenehme Jahr des Herrn zu verkünden. Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um die Welt zu richten. Er ist gekommen, um die Welt zu retten. Er ist nicht zum Gericht gekommen. Jesus offenbart in allem, was er tut, das Herz des Vaters. In allem. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, ne? Wir sind heute hier. Wenn du das Alte Testament liest, dann liest du ganz oft, du siehst ganz oft die Werke des Vaters. Und wenn du so bist wie das Volk Israel, dann siehst du die Werke, aber du erkennst die Wege dahinter nicht. Wir sollten nicht das Alte Testament lesen und an dieser Stelle stehen. Denn dann zeigt sich dir ein Gott, der Sünde bestraft. Das war die Zeit des Gesetzes. Wenn du das Alte Testament anguckst, hier kommt das Kreuz, wenn du das Alte Testament anguckst, dann stehst du immer hier. und du guckst auf das Alte Testament durch das Kreuz. Niemals stellst du dich hier hin. Weder wenn du betest, noch wenn du über Gott nachdenkst. Du bist nicht hier. Du bist hier. Vielleicht wird euch das dann noch klar. Wie beschreibt sich Jesus? Wie spricht er von sich und dem Vater? Also wisst ihr, mein Lieblingsevangelium ist Johannes. Ich glaube, mein Lieblingsbuch in der Bibel ist Johannes. Weil Jesus das so viel von sich sagt und vom Vater. In Johannes 5 sagt Jesus, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Darum suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten. So sind sie. Weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts, nichts, nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihnen noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Wenn du wissen willst, wie der Vater ist, dann schaust du Jesus an. Jesus hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Eins. Jesus sagt hier, er kann nichts von sich aus tun, sondern was er den Vater tun sieht. Jesus war ein Mensch, aber er hatte nicht die Sündennatur in sich. Er hatte das, was Gott am Anfang für Adam und Eva hatte, diese tiefe, tiefe Verbundenheit, in der hat Jesus jede Sekunde seines Lebens gelebt. Er hat nie eine Entscheidung aus sich selbst getroffen. Er hat nie aus sich selbst gehandelt. Er hat nie etwas getan, weil Menschen es ihm gesagt haben, dass er es tun soll. Fallen euch vielleicht ein paar Stellen ein? In der Hochzeit zu Kana ist Jesus dort. Und Maria kommt zu ihrem Sohn und sagt, Jesus, der Wein ist alle, mach was. Na? Ein Mensch sagt Jesus, was er zu tun hat. Und was sagt Jesus? Er ist ziemlich barsch, könnte man sagen, zu seiner eigenen Mutter. Er sagt, Frau, was habe ich damit zu schaffen? Also jetzt in meinen Worten, in dem Sinn. Und witzigerweise, ungefähr 5 oder 10 Minuten später, geht Jesus zu den Knechten und sagt, was sie tun sollen. Und warum sagt er es? Weil es der Vater gesagt hat. Jesus tut nichts von sich selbst. Nichts. Und wenn Jesus sagt nichts, dann meint er nichts. Und ich habe mich gefragt, Jesus, wie war das für dich? Wie war das, wenn du sagst, du tust alles, was du den Vater tun siehst? Ich persönlich glaube, er hat den Vater gesehen. Jeden Tag seines Lebens. Jede Minute. Ich habe es schon mal vor kurzem, weiß nicht, zu wem ich das gesagt habe, spaßenshalber gesagt, ich glaube nicht, dass Jesus früh am Morgen eine Aufgabenrolle gekriegt hat vom Vater. Und dann hat er Stück für Stück abgehakt. Es war nicht nach einer Stunde Beten für Jesus vorbei. Jeden Schritt, den er gegangen ist, hat er im Geist, in seinem Herzen den Vater gesehen. Jesus sagt, ich sage alles, was ich den Vater sagen höre. Also er spricht von Hören, er spricht von Sehen. Er hatte diese enge, enge, enge Bindung, Beziehung. Die war so eng, ich glaube, keiner von uns kann sich das vorstellen. Aber wir alle wissen, wenn wir Wir alle kennen das, wenn wir einen Impuls vom Heiligen Geist bekommen, ne? Und ihr seht im Geist etwas, was Jesus tut, und ihr tut es. Daraus fließt eine unbeschreibliche Freude. Diese Freude hatte Jesus die ganze Zeit. Wisst ihr was? Und deshalb war es ihm auch schnurzpiep egal, dass die Menschen ihn umbringen wollten, dass sie ihn beschimpft haben, weil er hatte die Freude vom Vater, er hatte die Anerkennung vom Vater, er hatte das gut gemacht, mein Sohn. Und das hat er die ganze Zeit gehabt, das hat er nicht einmal gekriegt und dann musste das für die ganze Zeit reichen. Er hatte das immer. Das ist wie, wenn du dich vor einen Spiegel stellst und du machst so, dann macht das Spiegelbild genau das Gleiche. Nicht zeitversetzt. Ne? Es macht genau das Gleiche. Und wenn du einen Hampelmann machst, machst dein Spiegelbild auch einen Hampelmann. Jesus ist das perfekte, also da hängt der Vergleich, ich glaube nicht, dass Jesus spiegelverkehrt war, aber Jesus macht wie im Spiegelbild, genauso ist es Jesus und der Vater. Absolut identisch. Johannes 14, ich liebe diese Stelle. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Es ist genug. Wenn wir den Vater gesehen haben, es ist genug. Jesus spricht zu ihm: So lange bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt. Du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Das Höchste für die Jünger war: Zeig uns den Vater. Wisst ihr, für sie bestand diese Diskrepanz zwischen, was sie die ganze Zeit erlebt haben als Volk Israel, dem alten Bund, und Jesus kommt jetzt auf einmal. Für sie gab es da, für sie war es nicht eins. Und es sollte für uns nicht so sein, dass wir uns, Hartwig Henkel sagt immer, zwischen Malachi und Matthäus hat Gott eine wundersame Wandlung vollzogen. Das stimmt nicht. Der Gott, den Jesus offenbart, ist der Gott des alten Bundes. Fertig. Es gibt keine zwei. Und das Herz, was Gott dir in Christus offenbart, hier, ist das gleiche Herz, was hier ist. Das gleiche. Es war nie anders, es hat sich nie verändert, es war von Anfang an so. Und Gottes Herzen ist: Ich will euch. Ich will mich mit euch versöhnen. Ich will euch erlösen. Ich will Gemeinschaft mit euch. Und ich nehme es auf mich und zeige euch ein Bild, dieses Gesetz, ne? Und es soll dazu dienen, dass ihr checkt, dass ihr Sünder seid. Es soll dazu dienen, dass ihr merkt, wir brauchen Gott. Dafür ist es gekommen. Nicht um uns, um diese Distanz zu Gott größer zu machen, sondern damit wir endlich mal merken, wir müssen zu ihm hin. Dafür ist es da. Und wenn du Fragen hast zu irgendeiner Handlungsweise, was Gott im alten Bund getan hat, dann geh zu Jesus und sag: Herr, zeig mir das Herz des Vaters in diesem Ding. Ich will es sehen. Ich will dein Herz sehen. Und er wird es dir zeigen. Noch eine abschließende Bibelstelle, steht in Hebräer. Also jetzt nicht die Predigt, es ist nicht vorbei, ne? Wissen wir es vielleicht. Oh Mann, scheiße. Nachdem Gott in den vergangenen Zeiten, also ihr müsst ein bisschen Überstunden aushalten, nachdem Gott in den vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Gott hat geredet durch den Sohn. So, das muss ich ein bisschen schneller machen. dann geht Jesu Wirken auf dieser Erde neigt sich dem Ende entgegen. Nach 2-3 Jahren, also weiß nicht, was hast du gelernt in deiner Ausbildung? 3 Jahre. Und Jesus kündigt schon immer vorher seinen Tod an. Das Wort sagt, er hat einen Auftrag erhalten vom Vater. Und er weiß genau, was er zu tun hat. Und er sagt es immer wieder, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt. Er kündigt dann sogar richtig an, ich werde gekreuzigt werden, ich werde am dritten Tag auferstehen. Sagt das alles seinen Jüngern. Also die Elite des Landes, die eigentlich Gott kennen müssen, die planen, Jesus umzubringen. Jesus wird verraten von einem seiner besten Freunde, der 3 Jahre mit ihm unterwegs war, von Judas. Es findet das Passamahl statt. Jesus geht nach Gethsemane. Die Soldaten kommen, sie nehmen ihn gefangen, sie bringen ihn vor den Hohen Rat. Er wird angeklagt, er wird geschlagen. Die Priester haben ihn geschlagen. Das ist so verrückt. Er wird verleugnet von Petrus. Er wird dem Pilatus übergeben, er wird gegeißelt. Er wird verurteilt durch das Volk. Sie schreien, ein paar Tage vorher haben sie noch geschrien, Hosanna dem Sohn Davids, dann schreien sie, kreuzige ihn. Er geht den Weg nach Golgatha, er wird gekreuzigt und er stirbt. Jetzt bin ich mal ganz provokant. Tausende Leute vor Jesus sind so gestorben. Tausende Leute nach Jesus sind so gestorben. Was bitteschön ist das Besondere daran? In 2. Korinther 5, Vers 21 steht, den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Die Kreuzigung, was wir in den Evangelien lesen, das ist wieder so ein, was wir nach außen hin sehen. Und wir können das lesen und können uns fragen, ja und? Ungläubige können sagen, ja und? Wie viele wurden denn vorher schon gekreuzigt? Die Kreuzigung gab es seit Jahrhunderten. Und die gab es auch danach noch eine Weile. Was ist das Besondere? Und es ist wieder so ein Ding, wo Gott uns die Augen öffnen muss, dass wir dahinter schauen. Was ist denn am Kreuz passiert? Den, der Sünde nicht kannte. Wir alle sind Menschen. Jesus war auch ein Mensch. Wir alle kennen Sünde. Wir kennen sie aus Erfahrung. Das bedeutet dieses Wort kennen. Du weißt um einen Zustand aus Erfahrung. Jesus wusste, was Sünde ist. Aber er kannte sie nicht. Es war keinerlei Sünde in ihm. Nichts. Kein Krümelchen. Er ist nie aus diesem Zustand vom Sündenfall rausgegangen. Nie. Jesaja, das könnt ihr jetzt mal aufschlagen, Jesaja 53, da lesen wir noch ein paar, also öfter ein paar Verse. Da steht, da sagt Jesaja schon vorher, er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Jesus war absolut rein. Er war absolut heilig. Er war makellos. Er kannte keine Sünde. Er wusste nicht, wie das ist. Und dann sagt der 1. Petrusbrief 2, Vers 24, sagt, er hat unsere Sünden selbst an das Holz hinaufgetragen. Was bedeutet, dass es Jesus die Sünde auf sich geladen hat? Ich spreche jetzt mal in einem Bild, ne? Gott sitzt zu Gericht. Und du brauchst nur mal dein Leben anzugucken. Und du siehst, wo Sünde ist. Und jetzt stellst du dir vor, diese gesamte Sünde nur aus deinem Leben, die wurde auf Jesus gelegt. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich sag's jetzt mal von mir. Da hat Gott, da hat der Vater Jesus gefragt: Jesus, hast du den Samuel und den Kaleb angeschrien? Warst du lieblos zu Gerd? Warst du ungeduldig? Hattest du böse, neidische Gedanken? Und Jesus hat jedes Mal gesagt: Schuldig. Jedes Mal. Er hat alle Sünde aus deinem Leben genommen und er hat zu allem gesagt: Schuldig. Schuldig im Sinne der Anklage. Jesaja sagt in 53, Vers 6, er ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Jesaja ist ein Mensch, der sagt: Von uns allen Menschen, die auf diesem Planeten gelebt haben, gab es eine Gerichtsverhandlung. Und der Jesus, der keine Sünde kannte, der das nicht wusste, was das ist, der wusste nicht, wie es ist, lieblos zu sein, er sagt zu allem: Schuldig. Wenn wir das sehen, wir können es mit unserem Kopf hören, aber wenn wir das mit unserem Herzen sehen, es wird uns zerbrechen. Alle Sünden der gesamten Menschheit wurden auf Jesus gelegt. Jeder Mord, jede Abtreibung, jeder böse Gedanke, jeder Ehebruch, jeder Götzendienst. Alles. Alles. Sünde ist wie ein riesengroßer Magnet. Wenn alle Sünde auf Jesus liegt, wir sehen eindeutig im Alten Testament, auf Sünde folgt Fluch. In Galater 3 steht: Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Alle Flüche, wisst ihr, was Flüche sind? Krankheit, Schmerzen, Leid. Gibt's in 5. Mose gibt es eine große Auflistung: Fehlgeburten, Missernten. Aller Fluch von der Sünde, die alle Menschen begangen haben, alles nochmal auf Jesus drauf. Wie ging es Jesus dabei? Der das Sünde nicht kannte. Ich lese euch mal Psalm 22 vor, ausschnittsweise. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien, der soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihm. Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutterbrust. Und auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß an. Vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nah und kein Helfer ist da. Es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere von Baschan umzingeln mich. Sie sperren ihr Maul auf gegen mich wie ein reißender und brüllender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie halten meine Hände und meine Füße, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Gott hasst Sünde. Gott kann nicht mit Sünde zusammen sein. Jesus ist am Kreuz und er war immer mit Gott verbunden. Und alle Sünde und aller Fluch liegt auf ihm. Jesus betet im Garten Gethsemane: Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Der Kelch wird an mehreren Stellen im Alten und im Neuen Testament im Zusammenhang gebracht mit dem Zorngericht Gottes. Der Kelch des Zorns. Der Vater hat Jesus den Kelch des Zorns gegeben und Jesus hat ihn vollständig ausgetrunken. Vollständig. Gottes Zorn über jede Sünde in deinem Leben wurde ausgeschüttet über Jesus. Deswegen sagt die Bibel, wenn wir in Christus Jesus sind, haben wir Frieden mit Gott und der Zorn Gottes ist weg. Aber Jesus hat diesen ganzen Zorn ertragen. In Jesaja schreibt Gott, dass es ihm gefallen hat, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Und Jesus tut das alles mit einer Haltung von einem Lamm. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Und dann als Folge von all der Sünde, die auf ihm ist, alles Gericht Gottes hat den Sohn Gottes getroffen. Alles Gericht kommt als die ganz normale Folge der Tod. Jesus muss sterben. Und nach außen sehen wir das, es wird sichtbar gemacht in unserem, was wir mit unseren Augen sehen, dadurch, dass Jesus gegeißelt wurde. Da hat er so viel Blut verloren, es ist ein Wunder, dass er überhaupt noch ein bisschen das Kreuz tragen konnte. Er stirbt aufgrund der Verletzungen, ja. Aber Jesus geht in den geistlichen Tod für dich. Er nimmt das, was wir hier haben. Diese hundertprozentige Trennung von seinem Vater, das nimmt er auf sich. Das Wort sagt, Jesus ist gestorben und die Macht des Todes hatte der Teufel. Er ist total in den Herrschaftsbereich des Teufels gegangen. Er war tot. Er ist ins Totenreich gegangen. Das Leben selbst ist gestorben. Und das hat er alles gemacht, weil er dich liebt. Der Vater hat Jesus am Kreuz allein gelassen. Er musste sich von ihm abwenden. Er hat die Sünde in seinem eigenen Sohn gerichtet. Als ich ganz frisch mit dem Heiligen Geist erfüllt war, da hat Gott mit das eine der ersten Dinge, die er zu mir gesagt hat, Jesus, er hat gesagt, was der Heilige Geist mir gesagt hat, gesagt, ich habe Jesus verlassen, damit ich dich nicht verlassen muss. Und genau das sagt er zu jedem zu euch. Er hat Jesus verlassen, damit er dich nicht verlassen muss. So sehr liebt er dich. Und wenn jetzt, ich habe gestern Gerd gefragt, Gerd, was wäre denn, wenn Jesus im Grab geblieben wäre? Wir wären alle verloren. Aber wisst ihr was? Der Tod, also ich stelle jetzt finde. Hier. Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Und so ist der Tod zu allen Menschen hingelangt, weil sie alle gesündigt haben. In Apostelgeschichte, als Petrus predigt, sagt er, Jesus hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es unmöglich war, dass er von ihm gehalten wurde. Wisst ihr, warum der Tod Jesus hergeben musste? Weil in ihm keine Sünde war. Auf jeden von uns hätte der Tod, wenn wir Jesus nicht haben, hat der Tod ein Anrecht und er darf uns behalten. Christus ist in den Tod gegangen, als Folge von dem Gericht, aber der Tod hat keine Sünde in ihm gefunden. Und der Geist kann Jesus zurückholen ins Leben. Er konnte ihn nicht festhalten. Und als Jesus gegangen ist, hat er den Schlüsselbund mitgenommen. Es steht in Offenbarung, Jesus hat die Schlüssel des Todes und des Hades. Und er ist der Erstgeborene aus den Toten. Er ist der Erste, der aus den Toten auferstanden ist, mit einem neuen Leib. Er hat einen neuen verherrlichten Leib gehabt, den wir auch mal kriegen werden, den hatte Jesus. Deshalb ist er der Erstgeborene aus den Toten. Und wir sind seine Brüder, wir sind dann die Nächstgeborenen aus den Toten. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Es ist vollbracht. Das Herz Gottes ist vollbracht. Es ist durch. Es ist alles getan. Alles. Der Hebräerbrief sagt, es bleibt kein Opfer für Sünde mehr übrig. Alles vergeben. Alles vergeben. Ich muss meine Nase putzen. Das wird dann noch aufgenommen. Jesus wird auferweckt und es ist noch nicht vorbei, ne? Jetzt ist es noch nicht vorbei. Und Jesus geht mit seinem Blut in das himmlische Heiligtum. Hebräer sagt, um uns ein für alle Mal eine ewige Erlösung zu erwerben. Ein für alle Mal. Geht Jesus in das himmlische Heiligtum und bringt sein Blut Gott. Überlegt euch, wie viele Tiere wurden geschlachtet, wie viel Blut, wie viel Tausende Liter Blut von Tieren wurde vergossen, um Sünde zuzudecken. Und Jesus geht mit seinen 4 bis 6 Liter, Blut hat ein Mensch, geht Jesus in das Heiligtum und es ist eine ewige Erlösung. Wisst ihr, wie wertvoll das Blut Jesu ist? Vor ungefähr einem halben Jahr habe ich drüber nachgedacht. Also ich bin in christlichen Kreisen groß geworden, wo so gesagt worden ist, ach, wir haben ja Jesus und da ist ja die Gnade. Und wenn wir immer wieder in Sünde fallen, wir haben ja Jesus und er vergibt uns und Halleluja. Ich habe das vor Jesus bewegt. Ich habe wieder mal mein Kind ins Bett gebracht. Ich habe das vor Jesus bewegt und Jesus hat messerscharf zu mir gesprochen. Er hat gesagt, Anne, wenn du das glaubst, dann ist mein Blut nicht mehr wert als das von Stieren und Böcken. Wenn du glaubst, dass du in diesem Kreislauf leben musst, sein Blut ist dir nicht mehr wert als das von Stieren und Böcken. Dazu sind wir nicht berufen. Nie und nie und nie. Jesus ist gekommen, um die Macht der Sünde außer Kraft zu setzen. Das ist das Werk Jesu. Die Sünde, Gott hat die Sünde hinter sich geworfen und er will ihr nie wieder gedenken. Wie kannst du dich erdreisten, wenn du zu Jesus gekommen bist und er hat dich von neuem geboren? Wie kannst du dich erdreisten, alle 5 Monate die gleiche Sünde wieder zu ihm zu bringen, weil du denkst, die wurde noch nicht vergeben? Oh Mann, jetzt bin ich aber ernst. Wie können wir uns erdreisten? Wenn wir das tun, haben wir keine Offenbarung übers Kreuz. Aber Jesus liebt dich und er will es dir geben. Er will es dir geben. Wir leben nicht mehr da. Wie wollen wir dem Kreuz begegnen? Wie wollen wir zu Jesus kommen? Wie wollen wir zu ihm kommen, wenn wir sehen, was er für uns getan hat? Wollen wir kommen in unserer eigenen Gerechtigkeit? Wollen wir zu ihm kommen und zu ihm sagen, Jesus, ich faste jetzt 5 Wochen lang und dann wirst du mir das und das geben? Willst du zu ihm kommen und sagen, Jesus, ich lese jetzt, ich verspreche dir, ich lese jetzt jeden Morgen, mache ich jetzt 1 Stunde, ich lese Bibel und dann wirst du mir das und das. Willst du so zu Jesus kommen? Willst du kommen in deinem eigenen Tun, in deiner eigenen Gutheit? Willst du zu Jesus kommen und sagen, ich kann's? Wie willst du zu Jesus kommen? Wie willst du dem Kreuz begegnen? Oder willst du kommen in einer zerbrochenen Haltung, weil du gesehen hast, wie der Zöllner im Tempel? Willst du zu ihm kommen und sagst, Herr, ich habe gesündigt, sei mir gnädig. Egal in welchem Bereich wir sind. Ich erzähle euch jetzt mal was aus meinem Leben, ist ungefähr jetzt 1 Jahr her. Nur zur Verdeutlichung. Selbstgerechtigkeit ist wie eine Medaille. Sie hat 2 Seiten. Wenn Selbstgerechtigkeit in dir ist und du siehst das Gute in dir, dann äußert sich Selbstgerechtigkeit in Stolz. Dann denkst du, du bist wer. Kommt Selbstgerechtigkeit, bist du selbstgerecht, lebst in deinem eigenen Ich muss was für mich machen und du wirst konfrontiert mit Sünde, dann äußert sich Selbstgerechtigkeit in Verdammnis. Vor ungefähr 1 Jahr, da war ich ja frisch schwanger, vor zwei Jahren, da war ich schwanger mit Alisa. Wir hatten eine schlimme Krankheitszeit hinter uns, wir waren ständig krank. Ich war total genervt von meinen Kindern. Ich war am Ende meiner Kräfte, ich war ungeduldig, alles Mögliche. Und da gab es einen Abend, da lag ich in meinem Bett und ich habe gerade Caleb ins Bett gebracht und ich habe geweint, weil ich wieder versagt habe. Und ich war so zerknirscht über mich selbst, weil ich es nicht hinkriege. Und wisst ihr, seit ich verheiratet bin und seit Samuel da ist, habe ich immer wieder gebetet, Herr, lass mich eine Mutter nach deinem Herzen sein. Und dieser Wunsch war von Gott. Aber ich habe die ganze Zeit es versucht, selbst zu machen. Und ich liege im Bett und habe geweint. Und auf einmal habe ich mich gesehen. Ich habe eine wie eine ganz schmale Gasse gesehen, so wie in Manhattan. Ja, diese Häuserschluchten und da sind die ganzen Müllcontainer. Und ich habe mich gesehen. Und ich war in so einer Gasse und es war dunkel und es war dreckig. Und wenn ich es hätte riechen können, es hat gar nicht gestunken wie die Pest. Und ich saß in dieser Gasse hinten zwischen dem Müll. Und ich selbst, ich war so dreckig und eklig und ich saß so unten zusammengekauert. Und ich liege im Bett neben Caleb und ich sehe mich so. Und das Einzige, was ich kann, ich habe noch Jesus geschrien. Ich habe einfach nur im Gedanken gebetet, Jesus, Jesus. Und auf einmal kommt Jesus. Er kommt in diese Gasse. Und wisst ihr, er war rein und voller Licht und voller Liebe und voller Herabneigung. Und er kommt zu mir in diese Gasse, in den ganzen Dreck. Und ich stehe auf und laufe ihm entgegen. Und ich stehe dann vor Jesus. Ich bin einfach nur eklig. Und Jesus steht vor mir und hat eine Flasche in der Hand. Wunderschöne Glasflasche. Und darin ist etwas Rotes. Und ich weiß sofort, das ist dein Blut. Und er nimmt diese Flasche und hält sie über meinen Kopf. Und da kommt ein Tropfen raus. Ein kleiner Tropfen. Und er fließt an mir runter. Und ich, wie in so einem tollen Science-Fiction-Film, und ich werde von oben bis unten weiß und rein und sauber. Und ich sage zu Jesus, Jesus, bring mich zum Vater. Und Jesus nimmt mich auf den Arm und er läuft diese Gasse raus. Und am Ende der Gasse, das habe ich von da ganz hinten ganz undeutlich gesehen, da war wie so ein Streifenlicht und da sind Menschen entlang gegangen. Und ich laufe da raus und es ist vorbei, der Film ist vorbei. Und ich habe Gott gefragt, Gott, was ist das? Und manchmal kriegen wir von Gott, dauert es Jahre, bis wir eine Antwort kriegen und manchmal antwortet er sofort. Und der Heilige Geist sagt zu mir, Anne, das ist die Gasse der Verdammnis. Und ich frage, um was ist die Straße? Das ist die Straße der Gerechtigkeit. Und ich habe so geweint. Und vor 2 Jahren, ich habe das noch nicht kapiert, ne? Nicht so richtig. Ich habe immer nur geweint, wenn ich daran gedacht habe. Und heute sehe ich es. Wenn du in Selbstgerechtigkeit bist und dir begegnet Sünde, du landest in Verdammnis. Und je tiefer du in diese Gasse hineingehst, desto dunkler wird's. Desto mehr sind deine Gefühle total, ich bin wertlos, ich kann nicht zu Gott kommen. Und je weiter du hineingehst, du hast dann nur noch eine dunkle Ahnung. Da vorne war doch Licht. Aber du weißt schon gar nicht mehr, wie das ist, wo das ist. Und du weißt, du kannst alleine nicht daraus. Aber schrei zu Jesus und er kommt sofort. Er kommt in diese Gasse. Und er holt uns raus aus Verdammnis. Wir sind nicht geschaffen für Verdammnis. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und wenn in deinem Leben Verdammnis ist, verspreche ich dir, dass da Selbstgerechtigkeit ist. Jesus ist gekommen, dass wir diese Selbstgerechtigkeit ablegen. Und dass wir zu ihm kommen in der Haltung eines bedürftigen, zerbrochenen, eines Menschen, der genau weiß, ich habe nichts Gutes in mir. Wir wissen all, dass wir böse sind und wir kommen wegen unserer bösen Dinge zu Gott. Wer von euch geht denn wegen seiner guten Dinge zu Gott? Wegen seinem Gutsein. Dein Gutsein, dein Denken, du wärst gut, trennt dich genauso von Gott wie das Böse. Und wenn wir in diese Haltung kommen, in dieser zerbrochenen Haltung, dann empfangen wir Gnade Und dann hat Jesus versprochen, dann kommt er selbst zu uns und lebt in uns. Er tut das, was wir nicht können. Nicht wir. Jesus ist nicht gekommen, um dein Menschsein aufzupolieren. Er ist nicht gekommen, um deine 80% aufzufüllen auf 100. Dazu ist er nicht gekommen. Er ist nicht gekommen, um dich besser zu machen. Er ist gekommen, um in dir sein Leben zu leben. Genauso, wie er es damals vor 2000 Jahren auf dieser Erde getan hat. Wenn du das hohe priesterliche Gebet in Johannes 17, glaube ich, wenn du das lest, da spricht Jesus immer, Vater, so wie wir eins sind, so sollen sie eins sein, untereinander und mit mir. Du bist dazu berufen, jeden Moment deines Lebens in Verbindung mit Christus zu sein. Du bist dazu berufen, jeden Moment aus ihm zu leben. Gott hat Werke für dich vorbereitet, dass du darin wandelst. Er hat Werke für dich vorbereitet auf Arbeit. Er hat Werke für dich vorbereitet zu Hause. Er hat Werke für dich vorbereitet an der Uni, in der Arztpraxis. Was weiß ich wo? Wir sind alle immer im vollzeitlichen Dienst. Das sind nicht die Prediger, die draußen rumrennen, sondern auch wenn ich zu Hause bin mit meinen Kindern, hat Jesus Werke für jeden Tag vorbereitet. Und in diesen Werken werde ich wandeln, will ich wandeln. Und mit diesen Werken sammle ich Schätze im Himmel. Das ist witzig, ne? Jesus sammelt für sich selbst in uns als Gefäße Schätze im Himmel. Das ist schon, es kommt von ihm. Er hat alles getan. Und wir dürfen darin wandeln. Aber was Gott braucht, ist, dass wir unseren Stolz, unsere Selbstgerechtigkeit, wir machen es selbst, ablegen und dem sterben. Diesem Drang sterben, wir müssen es selbst schaffen. Nee, musst du nicht. Gott erwartet es gar nicht von dir. Du erwartest es von dir selbst. Und dass wir zu ihm kommen in der Haltung eines Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich zum Einkaufen. Ich brauche dich, um meine Kinder ins Bett zu bringen. Ich brauche dich, um meinen Arbeitskollegen zu begegnen. Für alles. Wie können wir denken, wir könnten irgendetwas ohne Jesus tun? Meine Güte, er konnte nichts ohne seinen Vater tun. Und er hat für jeden von euch Werke vorbereitet. Und du bist dazu berufen, in ihnen zu wandeln. Und durch seinen Tod hat er alles zur Verfügung gestellt, dass das möglich ist. Dem Demütigen, der so zu Gott kommt, gibt Gott Gnade. Und wenn du in Stolz und Selbstgerechtigkeit zu Gott kommst, dann wird er dir widerstehen. Und du wirst versagen und du musst an den Punkt kommen, Gott, ich brauche dich. Wir haben zu all diesem haben wir Zugang durch Glauben. Zu all dem, was am Kreuz passiert ist, egal ob es Heilung ist, Befreiung, Zugang haben wir zu diesen Segnungen durch Glauben. Und wisst ihr, wir glauben nicht mit unserem Verstand, auch wenn das für uns Deutsche schön wäre. Wir glauben mit unserem Herzen. Mit dem Herzen glaubt man und mit dem Mund bekennt man. Ich musste sehen, dass nur weil ich ganz viele Lehre in meinem Kopf habe, gute Lehre, das noch lange nicht heißt, dass ich das glaube. Und als ich mich im letzten Jahr mit dem Kreuz einfach Jesus gesucht habe, musste ich Jesus sehr oft sagen und ehrlich zu mir selbst sein und musste sagen, ja, ich glaube das nicht. In meinem Herzen ist dafür kein Glaube. Vielleicht ist in meinem Kopf eine Zustimmung, aber in meinem Herzen ist da noch kein Glaube. Und wisst ihr, wie Jesus ist? Da sagt er nicht, ach, dann setz dich in die letzte Reihe, bist aussortiert, geh auf die Ersatzbank. Nein, dann nimmt dich Jesus an die Hand und dann zeigt er dir Stück für Stück für Stück, wie er ist. Glaube kommt aus deiner Beziehung zu Christus. Sie kommt nicht daraus, dass du meinst, dass du mit deinem Kopf Bibelstellen liest und auswendig lernst und die zitierst. Das wird die, also versteht mich nicht falsch, das wächst dann aus deiner Beziehung zu Christus. Wisst ihr noch, wie David gesagt hat hier zu unserem Gemeindefreizeit? Alles ist in Christus verwurzelt. Gebet, Bibel lesen. Wenn du das ohne Christus machst, vergiss es. Aber wenn du mit Jesus, wenn du bei dir Baustellen siehst und du gehst zu Jesus und du sagst, okay, Herr, ich hab's nicht, dann gehst du zu ihm. Und er führt dich Stück für Stück rein und es wächst aus ihm. Und die Pflanze wächst und sie wird Frucht bringen. Versucht es nicht selber zu machen. Es wird eine Bruchlandung. Ja. Okay, lasst uns mal noch beten. Jesus, ich danke dir. Jesus, ich ehre dich. Du hast alles getan. Du hast alles getan. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst und dass du unsere Selbstgerechtigkeit zerschmetterst. Zerschmettere es, wo wir glauben, wir könnten es selbst. Wo wir glauben, wir könnten aus uns selbst heraus gehorsam sein. Wir könnten aus uns selbst heraus regelmäßig Bibel lesen und die suchen. Wir könnten aus uns selbst heraus fasten. Wir könnten aus uns selbst heraus lieben. Anderen Menschen von dir erzählen, Herr. Herr, wir können es nicht. Aber du kannst alles. Und du hast uns dazu bestimmt, Gefäße zu sein, dass du auf dieser Erde durch uns wandeln kannst. Jesus, und wir wollen uns dir hingeben, Herr. Und wollen dir sagen, tu dein Werk. Tu dein Werk in unseren Herzen. Tu dein Werk. Komm und lebe in uns, Jesus. Wir ehren dich für dein Kreuz, Herr. Und wir beten, öffne uns die Augen, Herr, für das, was es bedeutet, was dein Opfer bedeutet, Herr. Dass wir es wertschätzen. Dass wir es nie wieder für gering achten, Herr. Dein Blut ist mehr wert als das von Stieren und Böcken. Jesus, danke für deine ewige Erlösung. Danke, Herr, dass du uns ein für alle Mal gerettet hast. Amen.